Leider bin ich nicht so ein guter Sänger, sonst hätte ich jetzt ein Lied angestimmt. Das heißt Under Pressure von Freddie Mercury. Und bei einigen wird es jetzt im Kopf losgehen. Und dieses Lied hat mich, das hat mir Gott irgendwie zur richtigen Zeit geschenkt. So lustig das klingt, Gott spricht ja durch die verschiedensten Sachen zu uns. Und das hat er mir irgendwie geschenkt, dieses Lied. Und ich habe mich jetzt noch ein bisschen genauer mit dem Text beschäftigt, den Freddie Mercury da singt. Und das ist im Prinzip das, was ich in meiner Predigt auch sagen werde. Und das war sehr lustig, weil eben er sich offensichtlich auch Gedanken gemacht hat über den Druck im Leben. Letzte Woche haben wir ja die Predigtserie angefangen, Unter Druck. Und da habe ich mal über die Wurzeln gepredigt und unsere Identität, die wir mit Gott haben. Und die Wurzel in Gott, die uns hält und trägt und die uns wachsen lässt und die wir nähren und versorgen müssen. Und Gott versorgt uns und hält uns in den Herausforderungen des Lebens, sodass wir nicht niedergedrückt werden. Und umso mehr, darauf bin ich ja eingegangen, weil wir Identität mit Gott haben. Ein Teil von ihm ist in uns, weshalb er uns nie verlassen wird. Und seine Zusage ist eben mehr als nur ein paar Worte und liegt quasi in unserer DNA, weil wir ein Stück weit die DNA von Gott haben. Gott ist treu und liebt uns, weil wir ein Teil von ihm sind. Und trotzdem haben wir nicht zu Unrecht oft den Eindruck, dass wir nicht mehr weiter wissen. Es gibt so Zeiten im Leben, in denen wir uns besonders herausgefordert fühlen. Wie ein Druckkochtopf. Oder es stürmt sich die Arbeit, die Listen mit den Aufgaben wird immer länger. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein Listenschreiber. Also ich liebe es, mir Listen zu machen, damit ich auf der einen Seite nichts vergesse und auf der anderen Seite ist es, finde ich, so ein tolles Gefühl, von der Liste was durchzustreichen. Und ich habe irgendwie immer die Illusion, dass es eines Tages eine Liste geben wird, wo alles durchgestrichen ist und ich da nichts mehr zu tun habe. Ich bin aber ein Mensch, dessen Liste immer so lang ist, dass sich das nie ausgeht, dass ich alles durchgestrichen habe, weil da immer dann auch Dinge draufkommen, die vielleicht doch nicht so wichtig sind, aber trotzdem irgendwann erledigt gehören. Und ja, aus meiner Sicht fühle ich mich dann organisiert, wenn ich das alles aufgeschrieben habe. Und es stimmt ja auch ein Stück weit, also man hat einen guten Überblick und so. Nur wenn die Liste irgendwann einmal eigentlich, wenn du zum Sklaven deiner Liste wirst, hast du dann was falsch gemacht mit der Liste. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich einfach so viele Aufgaben, dass es unmöglich gewesen wäre, diese Liste abzuarbeiten. Und dann hatte ich dann zusätzlich noch finanzielle Sorgen, ein doch anstrengendes Studium, einen Job, den ich machen musste, um halt das Geld zu haben, dass ich studieren kann. Meine Arbeit nebenbei war irgendwie anstrengend und in dem allen habe ich mich einfach furchtbar unglücklich gefühlt und unzufrieden. Obwohl, wenn man mein Leben von außen angeschaut hat, eigentlich eh alles gut war. Anstrengend zwar, aber eigentlich eh gut. Und dieses Gefühl hat mich in den Wahnsinn getrieben, weil auf der einen Seite, wenn ich mein Leben angeschaut habe, war es so, was willst du eigentlich, Veronika? Du hast einen Partner, du hast eine kleine, alte, hässliche Wohnung zwar, aber eine, die du dir leisten kannst. Du hast eine Familie, die dich liebt und unterstützt. Du bist erfolgreich im Studium. Du hast einen Job, der zwar, ja, jetzt nicht die Welt war, aber du hattest ihn. Du hast dich prinzipiell wohlgefühlt. Bitte, was genau ist dein Problem? Wieso fühlst du dich so unglücklich? Und das Ganze hat mich noch unglücklicher gemacht, eigentlich, weil ich nicht verstanden habe, weswegen es mir so schlecht gegangen ist. Und habe mir oft dann nur noch gedacht, wann ist das endlich vorbei? Kann es nicht einmal normal rennen? Also immer wenn so eine Schwierigkeit vorbei war, ist irgendwie schon die nächste Herausforderung gekommen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin wie auf einer Achterbahn. Kaum, dass ich unten angekommen war, ist schon wieder losgegangen und schon wieder und schon wieder. Und ich habe das Gefühl gehabt, das rast immer schneller und ich habe keine Kontrolle mehr. Es war einfach nur eine Achterbahn der Emotionen. Und ich hatte einfach Angst zu versagen. Angst, irgendeine falsche Entscheidung zu treffen, irgendwo nicht gut genug zu sein, dann in solchen Momenten ist natürlich prädestiniert, dass dann irgendwelche alten Geschichten hochkommen, irgendwas, was man schon verdrängt hat, was Jahre her ist, irgendwelche Sachen, die einen peinlich waren, für die man sich geschämt hat oder immer noch schämt heute, die einen irgendwie verletzt haben. Und ich bin einer dieser Menschen, die dann so reagiert haben: Veronika, du bist der Fels in der Brandung. Du musst einfach härter und stärker sein und das musst du jetzt aushalten. Und das, du hast gelernt, man hält durch, also wirst auch das aushalten jetzt. Und habe mit geballten Fäusten quasi weitergemacht, so nach dem Motto, keine Schwäche zulassen, du hast das jetzt angefangen, du machst das jetzt fertig. Weil ich habe gelernt, man muss stark sein, weil nur, wenn man stark ist, bringt man es zu was. Und Dinge, die du anfängst, die ziehst du durch. Das waren alles Glaubenssätze aus meiner Kindheit und jeder von uns hat so was wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, dass jeder irgendwelche Glaubenssätze in der Kindheit mitgekriegt hat und viele davon sind nicht unbedingt positiv. Und insgesamt habe ich mich aber total ohnmächtig gefühlt, wirklich leer innen. Ich habe irgendwann nicht beschlossen, ich mag eigentlich nichts mehr fühlen, weil es ist besser, dass ich die Emotion ausschalte, weil sonst halte ich es nicht mehr aus. Und nach außen hin hat man mir das aber nicht so angemerkt. Ich habe ein bisschen gestresst gewirkt vielleicht, aber ja, ich war ja stark nach außen hin. Das sieht ja keiner, ja. Und das habe ich teilweise perfektioniert, dass ich wirklich innen wirklich verhungert bin eigentlich. Und dann, als ich eigentlich so wirklich am Tiefpunkt in meinem Leben war, hat Gott mir Menschen in mein Leben gestellt, die mich so ganz langsam und über Umwege zu ihm geführt haben. Und als ich dann den Tiefpunkt eigentlich überwunden hatte und kurz bevor der nächste große Tiefschlag kam, bin ich dann Christ geworden. Und habe dann beschlossen, also bevor der große Schock kam, quasi habe ich beschlossen, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Und das war... Ich erzähle die Geschichte nochmal, weil manche können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich sag's trotzdem, weil ich's trotzdem wichtig finde, um das einfach zu begreifen, worauf ich raus will. Ich war damals mit Freunden eben von der damaligen evangelischen Pfarre unterwegs, die hatten so ein Jugendtreff und da bin ich eben langsam reingerutscht, weil der Felix eines Tages mir eröffnet hat: Veronika, ich mag wieder mehr mein Leben Gott widmen. Und das war damals für mich so ein, okay, wenn du meinst. Und wir sind dann in die Pfarre gegangen und ich habe eben diese anderen damals jungen Erwachsenen kennengelernt und wir haben eine wirklich tolle Zeit verbracht und die sind damals schon treu mit Gott gegangen und wir haben dann eben eine gemeinsame Wanderung unternommen. Und was ich später erst erfahren habe, ist, dass sie im Vorfeld eigentlich dafür gebetet haben, dass ich Christ werde und dass ich mein Leben Jesus gebe. Und das hat mir damals natürlich niemand gesagt und wir waren unterwegs und es hat nie jemand mit mir jetzt direkt über Gott geredet oder mich zu irgendwas gezwungen, sondern es war einfach normal. Die haben ihre Bibeln ausgepackt und einfach die Art und Weise, die haben einfach das gelebt, was sie geglaubt haben. Und am letzten Tag unserer Wanderung habe ich mir dann vor der Hütte gedacht, also vor der Almhütte, auf der wir übernachtet hatten, habe ich mir in der Früh gedacht, Gott, eigentlich möchte ich wirklich gern mit dir gehen. Und die Leute, die anderen, die vorbeigegangen sind, da habe ich mir instinktiv gedacht, ja, warum setzt ihr euch eigentlich nicht zu uns dazu und tut Bibel lesen? Und das war so der Moment quasi, es war kein feierlicher Moment oder so, es war einfach für mich dieser Moment, wo ich das beschlossen habe. Und am gleichen Tag dann, also wir waren 8 Leute und am gleichen Tag sind wir früher abgestiegen. Wir hätten eigentlich noch einen Tag wandern wollen, aber das Wetter war so schlecht und einer von den Burschen, die mit dabei waren, hatten eine Warnung bekommen, irgendwo im Gebet, dass sie lieber nicht weitergehen sollten. Und auch der Hüttenwirt hat mehrfach gesagt, nein, da passiert euch was, wenn ihr weitergeht, lasst das lieber. Und wir sind am gleichen Tag eben abgestiegen und in das Ferienhaus von einer Freundin, die mitgegangen ist, haben beschlossen, dort zu übernachten. Das war alles ganz spontan und nicht geplant. Und wir haben dort, weil es halt schon Ende August war, oder eigentlich Mitte August, und es war relativ kühl, haben wir dort eingeheizt. Und um 19 Uhr am Abend ist uns dann das ganze Haus um die Luft geflogen, also um die Ohren geflogen. Und die Quintessenz war, dass dann 3 Menschen gestorben sind. 3 von den 8, die wir waren. Und für mich war das dann, ich bin an dem Tag Christ geworden, so als hätte Gott mich quasi darauf vorbereitet, dass da jetzt was kommt. Und ich habe mich dann, um es jetzt kurz zu machen, dafür entschieden, dass ich Gott vertrauen möchte. Dass das nicht sinnlos war, dass das jetzt quasi, dass ich ihn nicht beschuldigen möchte, dass da jetzt Menschen umgekommen sind und warum es nicht verhindert hat, sondern dass das für mich einen tieferen Sinn gehabt hat. Und jeder, der es wissen möchte, dem kann ich dann noch vieles erzählen, was in dem Zusammenhang noch an Wundern und an anderen Dingen passiert ist. Aber der Punkt ist, ich habe mich für Gott entschieden und dass ich ihn als mein Fundament haben möchte. Und ich habe damals zwar vieles nicht verstanden, was ich ihm gegeben habe, und auch nicht realisiert, wie tiefgreifend Gott eigentlich in meinem Leben wirklich wirkt. Aber das ist auch nicht so von Bedeutung, dass man das in dem ersten Moment begreift, sondern der erste Schritt ist einfach der wichtigste. Und im Zuge dessen, nachdem ich vorher wirklich durch eine depressive Phase gegangen bin, habe ich realisiert, Veronika, das ist dein Leben. Und wenn alles vorbei ist, bist du tot und dein einmaliges Leben ist weg. Und wenn man jetzt sehr jung ist, realisiert man das oft nicht, wie schnell eigentlich das Leben vergeht und wie viel an einem vorbeiläuft. Aber später realisiert man das dann, wie schnell eigentlich das Leben vergeht und man betrauert verpasste Chancen. Man realisiert, dass man die Zeit nicht mehr zurückdrehen kann. Und auch das kann Druck ausüben. Und genau dort, wo wir am verwundbarsten sind, brauchen wir Gott. Und da leite ich jetzt über zu unserer heutigen Bibelstelle, die ein bisschen aufbaut auf das, was ich letzte Woche erzählt habe, die viel mit Wurzeln zu tun hat. Und diesmal geht es nicht um die Wurzeln eines Baumes, sondern um die Wurzeln eines Hauses, nämlich das Fundament. Es ist aus dem Matthäusevangelium in Matthäus 7, die Verse 24 bis 27, ein festes Fundament. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Diese Bibelstelle ist ja sehr bekannt und trotzdem kann uns Gott immer wieder neue Aspekte zeigen. Das Fundament ist ja das, was ein Haus trägt. Und es gibt ja manche Häuser, die Jahrhunderte, Jahrtausende überdauern, weil einfach das Fundament sehr stabil ist. Und steht ein Haus auf so einem Fundament, kann es Naturgewalten, Kriege, alles überstehen. Denn selbst wenn das Haus oben zerstört wird, das Fundament ist immer noch da. Und es kann wieder aufgebaut werden. Und ich habe in diesem Gleichnis von Jesus 4 Punkte rausgelesen, auf die ich jetzt näher eingehen möchte. Der erste ist, das Sand versus Felsen als Fundament. Das ist so der offensichtlichste Punkt. In diesem Gleichnis nimmt Jesus als Beispiele den Sand und die Felsen her. Und für uns, zumindest für die meisten von uns, ist Sand eher positiv besetzt. Wir denken an Urlaub, an Erholung, an Entspannung, an schöne Strände. Aber Sand hat ja auch die Eigenschaft, sehr leicht weggespült zu werden. Also jeder, der in seiner Kindheit mal oder mit seinen Kindern am Sandstrand war und dort Sandburgen gebaut hat, weiß, sobald die Flut kommt, und das Haus ist weg. Und genau das passiert auch mit all dem, was wir uns in unserem Leben aufbauen, quasi unserem Lebenshaus. Wenn unser ganzes Leben, also wenn wir uns unser ganzes Leben nicht an Gott orientieren, sondern es bauen ohne Jesus, dann ist das wie, als würden wir es auf Sand bauen. Also, weil die Welt ist wie Sand. Dann kommt die Sturmflut, die Probleme und unser Haus ist weg. Und es wird sogar noch drastischer beschrieben. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und ich sehe das immer so bei mir. Ich bin Christ geworden nach dem Tiefpunkt meines Lebens, nachdem eigentlich kein Stein auf dem anderen war. da bin ich Christ geworden. Und dann ist zwar noch etwas Schlimmes passiert in meinem Leben, aber daraus sind ganz viele positive Dinge hervorgegangen. Und was das Arge ist, später habe ich viel ärgere Belastungen ausgehalten als das, was vor diesem Hausunglück passiert ist oder bevor ich wirklich Christ geworden bin. Also wenn ich heute mir die Belastungen von damals anschaue, denke ich mir immer, ja, ich meine, du warst schon belastet, aber das, was du später ausgehalten hast, war eigentlich viel Ärger. Und trotzdem, mit dem Fundament, das Jesus war, konnte ich ganz anders damit umgehen. Der zweite Punkt, den uns Jesus zeigt in dem Gleichnis, ist Jesus als der Fels. Gott wird in der Bibel oft als der Fels beschrieben. Also nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen. Und in dem Gleichnis ist der Fels also nicht nur das Synonym für, das ist physisch stabil, also so, dass sich jeder vorstellen kann, dass ein Felsen kann ein Haus gut tragen und wenn Wasser kommt, dann ist der Felsen nicht gleich weggespült. Sondern es ist auch eine Metapher für die Beständigkeit von Gott, für seine Zusagen, seine Sicherheit, seine Geborgenheit. Und das findet man oft in der Bibel. Ich habe jetzt ein paar Stellen herausgesucht, unter anderem im Psalm 18. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Oder im 5. Mose können wir dann lesen. Er ist der Fels, seine Werke sind vollkommen, denn all seine Wege sind recht. Oder in Jesaja. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Und so könnte man das weiterführen. Also es gibt noch viele Stellen, wo Gott eben der Fels ist. Also es ist nicht nur der Fels in diesem Gleichnis quasi als das feste Fundament fürs Haus im Sinne vom physischen Vergleich, sondern auch, weil Gott selbst der Fels ist. Der dritte Punkt, der mir dann eigentlich erst nach zweimal Lesen aufgefallen ist und den man wirklich gerne überliest, ist die Worte der Bibel hören und umsetzen. Weil es steht gleich zu Beginn, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Und dann später das Gegenteil, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie jemand, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Also Jesus fordert uns auch auf, nicht nur zu hören, was er zu sagen hat, sondern auch danach zu handeln. Und ich habe letzte Woche vom Gießkannenchristentum gepredigt, also quasi von den Leuten, die gerne sich das Wort Gottes anhören, es vielleicht lesen und dann sagen, okay, ich war jetzt, keine Ahnung, in der Kirche oder jetzt habe ich das gemacht und dann gehen sie raus und sie haben es einmal gehört und das war's. Und Punkt. Und das ist quasi sich einfach nur begießen lassen vom Wort Gottes. Und da ziehe ich gerne den Vergleich an, den ich letzte Woche hatte, von wegen ein Baum, der immer nur ein paar Regentropfen bekommt, der wird einfach nicht genug Wasser haben, weil das nie bis zu seinen Wurzeln kommt. Und das ist hier dasselbe. Also Jesus sagt uns ganz eindeutig, nicht nur hören, was er sagt, sondern auch danach handeln. Erst wenn wir Gott einladen, dass er in uns wohnt, wenn wir uns vom Heiligen Geist füllen lassen und danach handeln, sind wir eigentlich stabil, um diesen Druck standzuhalten. Und der vierte Punkt, da komme ich nochmal auf den Vers zurück, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Kein Stein bleibt auf dem anderen, das Haus ist zerbrochen, es ist weg. Eigentlich ist es noch viel drastischer, wenn wir Gott nicht in unser Leben lassen mit ihm als Fundament. Gott hilft uns nicht nur ein gutes Leben hier zu führen, vielmehr ist eigentlich noch, dass er uns ewiges Leben schenkt. Weil unser Leben auf Erden ist eigentlich nicht das Ziel der Reise. Sondern das dauerhafte Fundament ist quasi das, wonach wir streben. Nämlich das Leben nach dem Tod. Jetzt bin ich auf die vier Punkte eingegangen, die ich direkt aus diesem Gleichnis herausnehmen konnte. Jetzt gibt's aber über das hinauf noch die Frage, was kann ich mitnehmen, wenn ich jetzt im Sturm stehe, wenn ich ganz praktisch irgendwie gerade viel aushalten muss in meinem Leben, weil es gerade hektisch ist, weil ich gerade jemanden verloren habe, der mir wichtig war, weil es mit meiner Arbeit überhaupt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, weil ich einfach schon irgendwo am Ende meiner Energie bin. Also wo auch immer du dich befindest, was kannst du aus dem mitnehmen? Und da habe ich auch 5 Punkte gefunden, die Gott mir da einfach geschenkt hat und die ich euch weitergeben möchte. Das eine ist, du bist nicht der Fels in der Brandung. Schwäche zeigen ist okay. Weil unsere weltliche, menschliche Reaktion ist auf Druck ist oft das, was auch, wie auch ich reagiert habe. Du musst dich mehr anstrengen. Wer dem Sturm nicht standhält, ist schwach, ist nicht belastbar, kriegt es halt einfach nicht hin. Das wird dir von der Gesellschaft vermittelt. Und was ist unsere Reaktion? Die Amerikaner drücken das so schön aus, white knuckle your way to success. Also quasi die Fäuste so ballen, dass man die Knöchel weiß raustreten sieht. Sich richtig anstrengen. Wer als besonders belastbar gilt, ist jemand, der sich alles aufhalst, der alles tragen kann, egal wer auf der Strecke bleibt. Und auf der Strecke bleiben ja meistens die Menschen in deiner Umgebung, die Menschen, die dich lieben, die dich helfen, die dir helfen zu tragen. Und ich habe mich früher immer gesehen als jemand, der Fels in der Brandung ist. Ich bin der Fels in der Brandung, ich halte das aus, egal wie hoch die Flut ist, ich schaffe das. Nur, das kann man als Mensch einfach nicht schaffen. Irgendwann wird der Druck so viel, dass man das Gefühl hat, man ertrinkt. Und das Schöne ist, Gott ist ja der Fels. Das sagt uns ja mehr als einmal. Und ich habe diesen Spruch so oft gelesen gehabt, Gott ist der Fels, aber das hat mir einfach nichts gesagt, bis ich... Manchmal muss man diese Dinge 5-mal lesen, 10-mal lesen, bevor man einfach begreift, was sie für einen wirklich bedeuten. Ja, Gott ist mein Fels. Er steht mit mir in der Brandung. Ja, ich werde nass. Ja, ich habe Druck. Aber ich bin nicht der Fels. Ich muss es nicht abfangen. Und ertrinken tue ich schon gar nicht. Also, du bist nicht der Fels in der Brandung. Zweitens. Das war auch sehr hart für mich. Verantwortung übernehmen ist okay, aber nicht für alles. Manchmal übernehmen wir Verantwortung für Dinge, die gar nicht unsere Verantwortung sind. Wir tragen Dinge für Menschen. Wir übernehmen Verantwortung für das Leben von einem anderen Menschen oder für Teile des Lebens eines anderen Menschen, für die wir gar keine Verantwortung haben sollten. Was wir uns auch nicht aufhalsen sollten. Wir versuchen, das Leben von einem Menschen zu ordnen, es für sie zu organisieren. Und ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass wir nicht anderen Menschen helfen sollen. Nur, es ist ein Unterschied, ob ich jemandem helfe, sein Leben selbst zu leben, oder ob ich ihm sein Leben abzunehmen versuche. Das kann einfach nicht funktionieren. Da fällt auch das Thema Fremdschämen hinein. Gott überträgt uns mit allem, was er uns schenkt, auch ein gewisses Maß an Verantwortung. Also alles an Geld, was wir von ihm zur Verfügung kriegen, alles an Menschen, die in unser Leben kommen, unsere Kinder, unsere Familie. Das ist alles ein Stück weit Verantwortung, die er uns überträgt. Unsere Rolle in der Gemeinde. Es ist gut, dass wir Verantwortung übernehmen, aber eben nicht alles ist gut, wofür wir uns verantwortlich fühlen. Und nicht alles ist unsere Verantwortung. Und auf dem Kapitel, und da erzähle ich euch etwas sehr Persönliches von mir jetzt, ich hatte das Problem mit meinen Eltern. Ich habe jahrelang, war ich viel zu involviert in das Leben meiner Eltern. Ich habe mir immer Gedanken gemacht um meinen Vater, um meine Mutter, habe mir die Klagen von meiner Mutter angehört über ihre Ehe, über viele Dinge, die sie beschäftigt haben, und das hat mich unheimlich belastet, weil ich mir ständig Sorgen gemacht habe und ständig mich verantwortlich gefühlt habe für Dinge, auch unbewusst verantwortlich gefühlt habe, für die ich gar nicht verantwortlich war. Und es ist eine irre Last von mir abgefallen, als ich diese Verantwortung Gott übergeben habe und gesagt habe, ich bin nicht verantwortlich für das Leben meiner Eltern. Als ich es ausgesprochen habe, formuliert habe und es wirklich abgegeben habe. Und ich glaube, dass viele Menschen vieles mit sich herumtragen und unbewusst Verantwortung für was übernehmen, für das sie gar nicht verantwortlich sind. Und da komme ich direkt zum dritten Punkt, das Aufräumen mit falschen Glaubenssätzen. Oft sind wir stark unter Druck, weil wir eigentlich mehr wollen. Mehr Geld, mehr Anerkennung, weil wir irgendwie alles besonders gut machen wollen oder glauben, dass wir es sein müssen. Und zu dem Thema habe ich ein sehr interessantes Buch gefunden gehabt, das mich in vielen Teilen sehr angesprochen hat und das mir teilweise aus der Seele gesprochen hat. Das ist von Helen Heinemann, einer Deutschen, die sehr viel Burnout-Beratung gemacht hat und dabei draufgekommen ist, dass Burnout nicht nur dieser klassischen Definition standhält, sondern dass es viel umfassender ist. Und hat dann das Buch verfasst, warum Burnout nicht vom Job kommt. Und ich kann dieses Buch nur jedem nahelegen, der sich einfach extrem belastet fühlt, weil das spricht einem einfach aus der Seele. Und sie beleuchtet das Thema von vielen Seiten und ich kann es gerne herborgen, wenn jemand das gerne lesen möchte. Es ist leicht zu lesen, es ist nicht super mega christlich, sondern es ist eigentlich eine leichte Erzählung, aber es öffnet viele, viele Türen. Und auch sie spricht von Glaubenssätzen. Sie formuliert es nicht als Glaubenssätze, aber ein bisschen anders. Aber jeder Mensch entwickelt das eben. Und viele Glaubenssätze, die wir entwickeln, eben wie ich vorher gesagt habe, sind nicht gesund. Und ich gebe euch das quasi ein bisschen als Aufgabe mit, dass sich jeder von euch überlegt, was sind meine Glaubenssätze, die ich in der Kindheit oder im Laufe meines Lebens mitbekommen habe, die ich gebildet habe, die mir vielleicht mein Leben jetzt schwer machen und die Gott so nicht gemeint hat für mich. Beispiele dafür sind, ich bin, was ich leiste. Dir wird nichts geschenkt. Du musst besonders viel leisten, damit du Erfolg hast. Und dir wurde nichts geschenkt, also schenk bitte anderen auch nichts. Nur schlanke Menschen haben Disziplin. Was haben die meisten dieser Glaubenssätze eben gemeinsam? Sie sind ich-zentriert und sie haben Gott eigentlich nicht das Fundament. Gott gibt uns neue Glaubenssätze, solche, die uns Leben schenken, die uns als Menschen bejahen in all unserer Schwäche. Glaubenssätze wie, du bist nicht, was du hast und was du leistest. Du bist geliebt bedingungslos. Nichts und niemand kann dir deine Identität mit Gott und damit die Liebe Gottes wegnehmen. Und so weiter, da würden mir noch viele einfallen. Jesus hat uns Barmherzigkeit geschenkt. Barmherzigkeit mit uns selbst, Vergebung, auch für uns selbst, für unsere Schwächen. Und gleichzeitig fordert er uns auch auf, barmherzig mit anderen zu sein. Und das ist der vierte Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Jeder Mensch ist auf seine Weise im Leben gefordert. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch in seinem Leben verschont bleibt. Sondern jeder Mensch hat die unterschiedlichsten Probleme zu bewältigen. Und man sieht ja immer gern, dass man selber viele Probleme hat und sieht bei Menschen oft nur das Äußere, so wie ich es vorher erzählt habe. Ich habe nach außen so gewirkt, als würde ich alles schaffen und alles checken und überhaupt und sowieso. Aber wie sie mir drin ausgeschaut hat und was für Probleme ich hatte, das hat man mir nicht so angemerkt. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen so ist, dass sie nach außen hin super wirken und dass sich manche Menschen denken, wow, und wenn ich nur dem seine Probleme hätte, dann würde es mir ja super gehen und so. Und ich sage halt immer, ich möchte mit niemandem tauschen, weil es hat jeder seins zu tragen. Und jeder Mensch hat eine andere Belastungsgrenze. Und das habe ich in meinem Leben auch kennenlernen und respektieren lernen müssen. Ich habe genau in der Zeit, als es mir eigentlich wirklich schlecht ging, eine Freundin gehabt, die hatte aus meiner Sicht echt lächerliche Probleme. Es tut mir leid. Die hat ständig gejammert, dass sie so überfordert ist und so. Und ich habe mir damals gedacht, sei mal nicht böse, aber sag mal, weißt du, ich hätte echt gern deine Probleme, weil du hast keine, ja. So, und ich war wirklich, ich habe sie abgeurteilt eigentlich damals in meiner eigenen Not. Ja, ich meine, ich habe sie nie gesagt, aber ich glaube, ich habe sie zu spüren gegeben. Und im Rückblick habe ich Gott um Vergebung gebeten dafür, dass ich eigentlich so unbarmherzig mit ihr war, weil sie war eine Person, die einfach auch nicht mehr ausgehalten hat in dem Moment. Für sie war das wirklich schlimm, was sie in dem Moment auszuhalten hatte. Und heute kann ich das verstehen, dass für jeden Menschen etwas anderes eine große Belastung ist und dass man nie urteilen darf darüber, wie belastend das für jemanden ist, sondern dass das sehr individuell ist. Es ist einfach eine menschliche Denkweise, die gleiche Belastungsgrenze von deinem Gegenüber zu verlangen. Also gebe ich euch einfach das mit. Jesus ist barmherzig mit uns. Also sei auch barmherzig mit anderen. Und der letzte Punkt, und das ist fast der wichtigste, finde ich, ist Gottes Zeitplan anzunehmen. Weil Gottes Stopp ist nicht Gottes Ablehnung. Das habe ich auch ein paar Mal schmerzlich in meinem Leben erfahren müssen und das ist immer noch das, womit ich am meisten hadere, weil ich so ein ungeduldiger Mensch bin. Gottes Zeitplan ist einfach nervend manchmal. Oder drastischer ausgedrückt, ätzend. Weil sein Zeitplan ist halt oft einfach nicht unserer. Und unser Haus, sprich unser Lebenshaus, sprich unser Fundament auf Fels zu bauen, sprich auf Gott, heißt halt auch, seinen Zeitplan zu akzeptieren. Und Gott regelt Dinge und gibt uns auch Werkzeuge dazu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal haben wir das Gefühl, wir treten auf der Stelle und es passiert einfach nichts. Ja, wir warten und warten und warten. Und in unserer beruflichen Laufbahn kommen wir nicht weiter oder haben sogar Rückschritte oder wir sind bei der Partnersuche und es kommt einfach nicht der oder die Richtige daher. Aber, und das spreche ich nochmals zu, der Stopp von Gott ist nicht seine Ablehnung. Das heißt nicht, dass er uns vergessen hat, das heißt nicht, dass er keinen guten Plan mit uns hat. Es heißt auch nicht, dass weil wir momentan keinen Fortschritt spüren, dass Gott nichts tut. Weil wir wissen nicht, wovor er uns bewahrt. Weil manchmal baut er Stopps in unser Leben ein, die einfach auch unserer Neuorientierung dienen. Oder die uns bewahren vor irgendwas, was Ärger wäre. Oder worauf wir noch nicht vorbereitet waren. Was wir nicht schaffen würden. Es ist einfach so, dass manchmal dir Gott nicht viel Geld schenkt, weil du einfach eigentlich nicht damit umgehen könntest. Oder du bekommst in dem Moment nicht den dolleren Job, weil du mit der Verantwortung nicht umgehen könntest. Und ich habe viele solche Stopps und Umwege in meinem Leben erfahren und bei manchen habe ich einfach nicht die Antwort, warum das so war. Aber es ist das, was danach gekommen ist von Gott, war eigentlich immer ein Segen. Und das ist das, was ich euch zusprechen wollte, dass ihr einfach durchhaltet, aber nicht aus eigener Kraft und ich muss das jetzt stemmen, sondern dieses Durchhalten mit Gott, weil er ist gut zu uns und er hat etwas Gutes für uns bereitet. Und es ist einfach fies, unsere Welt ist einfach nicht fair. Spätestens seit dem Sündenfall gibt's einfach Unrecht in unserem Leben. Es wird immer wieder Menschen geben, und die uns verletzen. Es gibt Leid, es gibt Druck. Und Gott sieht das und weiß das. Und ich weiß es aus tiefstem Herzen, dass er etwas Gutes für uns hat. Und er verspricht uns seine Ruhe. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Die Lösung ist nicht, ich muss noch mehr tun. Und wenn ich nur das und das tue, dann ist meine Liste abgearbeitet. Und dann werde ich zur Ruhe kommen. Und dann. Sondern manchmal ist genau das Gegenteil die Lösung. Manchmal muss ich radikal aufräumen in meinem Leben. Das heißt immer so schön, es gibt Situationen und Menschen, mit denen wachsen wir und solche, an denen wachsen wir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte lieber mit Gott im Sturm sein und in der Brandung, als ohne ihn und darauf warten, dass mein Haus auf Sand irgendwann weg ist. Und in dem Sinne, wenn der Druck kommt, verlass dich auf dein Fundament, den Felsen, der Gott ist. Amen.
Vielen Dank.